Am Abend nach dem frostigen und irgendwie unangenehmen gemeinsamen Interdependenztagspicknick von Enfields Annett House Drug and Alcohol Recovery House, Somervilles Phoenix House und Dorchesters strengen New Choice, dem Reha-Zentrum für straffällige Jugendliche, nahm Jonette Faltz, Angestellte in Annett House, Ken Erdedy und Kate Gompert mit zu diesem Gesprächskreis für NA-Neulinge, wo immer Marihuana im Mittelpunkt stand. Wie alle Süchtigen in der Runde sofort und vom ersten Dubois an fürchterliche Suchtprobleme bekommen hatten, oder aber wie sie süchtig nach härteren Drogen gewesen waren und sich diese mit dem Wechsel zum Marihuana abzugewöhnen versucht hatten. Vom Gras aber nur noch fürchterliche Probleme als mit den ursprünglichen harten Drogen bekommen hatten. Angeblich war dies die einzige NA-Runde in Metro Boston, in der es ausdrücklich und ausschließlich um Marihuana ging. Jonette Faltz sagte, sie wolle Ken Erdedy und Kate Gompert zeigen, wie vollkommen nicht einzigartig und unallein sie hinsichtlich des Betäubungsmittels waren, das sie zu Fall gebracht hatte. Vielleicht schätzungsweise 2 Dutzend Süchtige im Frühstadium des Entzugs saßen im schalltoten Gemeindesaal einer Nobelkirche in nach Erdedys Dafürhalten entweder West Belmont oder Ost Waltham. Die Stühle bildeten nach traditioneller NA-Weise einen großen Kreis. Es gab keine Tische, in denen man sitzen könnte, und alle balancierten Aschenbecher auf den Knien und traten ab und zu aus Versehen ihre Kaffeetassen um. Alle, die die Hand hoben, um sich mitzuteilen, gingen d'accord bezüglich der heimtückischen Weisen, auf die das Marihuana ihnen Körper, Geist und Seele verheert hatte. Marihuana zerstört langsam, aber nachhaltig, lautete der Konsens. Ken Erdedys wippender Fuß stieß seinen Kaffee gleich 2-mal um.
Während DNA abwechselnd d'accord gingen und betreffs des scheußlichen psychischen Fallouts, dem sie alle erst während der aktiven Marihuana-Abhängigkeit und dann in der Marihuana-Entgiftung zum Opfer gefallen waren. Die soziale Isolierung, die bangen Erschöpfungszustände und die Hyperbefangenheit, die die Zurückgezogenheit und die Bangigkeit dann noch verstärkten. Die wachsende emotionale Abwesenheit, die Affektarmut und schließlich totale emotionale Katalepsie. Das obsessive Analysieren und schließlich die paralytische Stasis, in die die obsessive Analyse aller potenziellen Implikationen sowohl des Aufstehens von der Couch als auch des Nicht-Aufstehens von der Couch zu münden schien. Und dann der endlose symptomatische Spießrutenlauf des Entzugs von Delta 9, Terrahydrocannabinol, das heißt der Shit-Entgiftung. Der Appetitverlust, die Manie, die Agrypnie, die chronische Müdigkeit und die Albträume, die Impotenz, das Ausbleiben von Mens und Laktation, die zirkadiane Arrhythmie, die jähen, saunaähnlichen Schweißausbrüche, die Verwirrungszustände und feinmotorischen Tremores, die besonders eklige, übermäßige Speichelproduktion. Manche Neulinge halten sich immer noch an Steils Sabberbecher und das Kinn. Die allgemeine Angst, die Panikattacken und Vorahnungen und das beschämende Gefühl, weder die Dr. Med S noch die von den harten Drogen herkommenden NA brächten Empathie oder Mitgefühl für den Süchtigen mit. Den der angeblich harmloseste Kick von Mutter Natur, das mildeste Betäubungsmittel der Welt, zu Fall gebracht hatte. Ken Erdedy fiel auf, dass sich niemand direkt outete und die Begriffe Melancholie, Anhedonie oder Depression verwendete, ganz zu schweigen von klinischer Depression. Dieses schlimmste Symptom, dieser Logarithmus allen Leidens, hing anscheinend jedoch auch ohne Erwähnung wie Nebelschwaden über den Köpfen im Saal, wabberte zwischen den Säulen des Peristyls über den dekorativen Astrolabien. Kerzen auf langen Kandelabern, mittelalterlichen Talmi und gerahmten Urkunden der Ritter des Kolumbus. Ein gasartiges Plasma, das so gefürchtet wurde, dass kein Neuling emporzusehen und es zu benennen wagte. Kate Gompert starrte zu Boden, bildete aus Daumen und Zeigefinger einen Revolver, schoss sich in die Schläfe und blies den imaginären Korditrauch von der Mündung, bis Jonette Faltz ihr zuflüsterte, sie solle den Scheiß lassen. Wie immer bei diesen Zusammenkünften sagte Ken Erdödy nichts.
Musterte nur alle Anwesenden ganz genau, ließ die Knöchel knacken und wippte mit dem Fuß. Da bei den NA technisch jeder zu den Neulingen zählt, der noch kein ganzes Jahr clean ist, gab es in diesem feudalen Nobelgemeindesaal verschiedene Grade von Verleugnung, psychischen Qualen und allgemeiner Ahnungslosigkeit. Der Gesprächskreis bot den üblichen breiten demografischen Querschnitt, aber die Mehrheit dieser vom Gras verheerten Leute machte einen weltläufigen, zähen und verkrachten Eindruck auf ihn. Und sie kleideten sich ohne den geringsten Farbensinn. Leute, die man sich ohne weiteres in einem Supermarkt vorstellen konnte, wo sie ihrem Nachwuchs eine langten. Bis hin zu solchen, die mit selbstgebrannter Kehlbeize durch eine dunkle Gasse in der City torkelten. Genau wie bei den AA. Buntscheckige Stilverachtung bildete hier die Regel, dazu glasige Augen und übermäßiger Speichelfluss. Manche Neulinge trugen noch die Namensarmbänder aus milchigem Plastik, die sie nach der Entlassung aus der Psychiatrie abzuschneiden vergessen hatten. Oder sie hatten dazu noch keine Kraft aufgebracht. Im Gegensatz zu den Bostoner AA gibt es bei den Bostoner NA keine Tombola-Pause nach der Hälfte der Zusammenkunft. Und diese dauert nur eine Stunde. Am Ende dieses Montagskreises für Neulinge standen alle auf, fassten einander bei den Händen, stellten sich im Kreis auf und sprachen gemeinsam das vom NA-Kongress genehmigte Nur für heute, so wie das Vaterunser. Dies allerdings nicht ganz einstimmig. Kate Gompert schwor später darauf, sie habe gehört, dass der abgerissene Taperkreis neben ihr beim Vaterunser und suche uns nicht in der Unterführung gesagt habe. Genau wie bei den AA schloss das Treffen der NA dann damit, dass jeder die Luft vor sich anschrie, wiederzukommen, denn es laufe, wenn man es zum Laufen bringe. Aber dann, irgendwie entsetzlich, standen alle im Saal auf, wuselten wild durcheinander und umarmten sich. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Dabei wurden nicht mal viele Worte gewechselt. Einfach nur Umarmungen, soweit Ken Erdödy das sehen konnte. Zügel und wahlloses Herumumarmen. Wobei es nur darauf anzukommen schien, so viele Menschen wie möglich zu umarmen, egal ob man sie je zuvor gesehen hatte. Die Leute gingen von einem zum anderen, die Arme zum Klammergriff geöffnet. Die Großen bückten sich und die Kleinen stellten sich auf die Zehenspitzen. Wangen klatschten an Wangen.
Beide Geschlechter umfingen beide Geschlechter. Und die Mann-Mann-Umarmungen waren richtige Umarmungen, ohne das hektische Schultergeklopfe, das er Daddy immer für eine Conditio sine qua non von Mann-Mann-Umarmungen gehalten hatte. Jeanette Foltz war nur noch verschwommen zu erkennen. Sie peste von einem zum anderen und erzielte eine unglaublich hohe Trefferquote. Kate Gompert stellte sich wie immer eine lippenlose Miene murkscher Abneigung zur Schau, aber selbst sie nahm und gab ein paar Umarmungen. Nur Daddy, der für Umarmung noch nicht so zu haben gewesen war, hielt sich dem Trubel fern und ging zum Büchertisch mit der vom NA-Kongress genehmigten Literatur hinüber, stand da, die Hände in den Hosentaschen, und schien mit großem Interesse die Kaffeepumpkanne zu mustern. Aber dann löste sich ein großer, massiv gebauter Afroamerikaner mit einem goldenen Schneidezahn und einem vollkommenen vertikalen afroamerikanischen Haarzylinder aus einem Knuddelmuddel in der Nähe, sah Eddie, kam herbei, baute sich direkt vor ihm auf, breitete die Arme in der Drillichjacke aus, bückte sich leicht und beugte sich in Richtung von Eddies Rumpfregion vor. Daddy hob beide Hände zu einer gutmütigen Nein-Danke-Geste, wich noch weiter zurück und quetschte sich den Po am Rand des Tisches mit der kongressgenehmigten Literatur platt. »Danke, aber ich bin für Umarmung nicht so zu haben«, sagte er. Der Mann musste sich praktisch aus seinem Prä-Umarmungsvorbeugen zurückreißen, stand seltsam erstarrt da, die großen Arme immer noch ausgebreitet, was, wie Daddy nicht entging, seltsam und beschämend sein musste. Daddy berechnete, auf welchem Fleckchen des indischen Subkontinents er wohl die höchstmögliche Anzahl von Kilometern zwischen sich und seine jetzigen raumzeitlichen Koordinaten bringen würde, während der Mann einfach nur dastand, die Arme ausgebreitet und das Lächeln aus seinem Gesicht verschwand. »Bitte was?«, sagte er. Daddy steckte ihm die rechte Hand hin. »Ken E. Annette House Enfield, sehr erfreut. Sie sind?« Der Mann ließ langsam die Arme sinken, sah Daddys ausgestreckte Hand aber nur an. Ein kurzes, stipptypisches Zwinkern. Roy Tony, sagte er.
Roy, sehr erfreut. Also, sagte Roy. Der große Mann hatte die Handschüttelhand an den Hinterkopf gelegt und tat, als betaste er sich den Nacken. RDD kannte die Geste nicht und wusste nicht, dass er krass gedisst wurde. Nun, Roy, wenn ich Sie Roy nennen darf, oder Mr. Tony, wenn Ihnen das lieber ist, falls es nicht ein zusammengesetzter Vorname ist mit Bindestrich, Roy Tony, auf den erst der Nachname folgt. Aber was jetzt diese Umarmungskiste anbelangt, Roy, das ist nicht persönlich gemeint, seien Sie sich dessen gewiss. Gewiss? Adidis bestes hilfloses Lächeln und ein bedauerndes Achselzucken des Gore-Tex-Anoraks. Ich fürchte, ich bin für Umarmungen einfach nicht so zu haben. Bin einfach kein Umarmer, war auch nie einer. Zu Hause wurde ich deswegen schon immer aufgezogen. Jetzt das ominöse Fingerstochern der Straßenaggression. Dieser Roy zeigt erst Erdedi und dann sich auf die Brust. Meinst du das, Mann? Meinst du, ich bin Umarmer? Soll das vielleicht heißen, ich zieh rum und umarm gern? Erdedi wedelt mit den erhobenen Handflächen herum, um in einer bonomialen Geste jedes nur erdenkliche Missverständnis abzubiegen. Nein, nein, aber schauen Sie, ich will damit bloß sagen, ich würde niemals wagen, Sie einen Umarmer oder Nicht-Umarmer zu nennen, weil ich Sie nicht kenne. Ich wollte bloß sagen, das ist nicht persönlich gemeint und hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Und ich würde Ihnen nur zu gern die Hand schütteln, meinetwegen auch so einen ausgeklügelten ethnischen Händedruck mit multiplen Einzelgriffen, sofern Sie Nachsicht üben können, ob meiner mangelnden Erfahrung mit dieser Art von Händedruck. Aber die ganze Vorstellung des Umarmens behagt mir einfach nicht. Als sich Jeanette volls losmachen und zu ihnen herüberkommen konnte, hatte der Mann RDD bei den wattierten Anorak-Aufschlägen gepackt und schob ihn weit über die Kante des Büchertischs, sodass RDDs wasserdichte Mokassins über dem Boden schwebten, und in einem Anflug nackter Aggression kam der Mann mit seinem Gesicht ganz nah an RDD heran. »Glaubst du vielleicht, ich stehe auf diesen Scheiß und umarm die Leute gern? Glaubst du, irgendwer von uns steht auf diesen Scheiß?« »Scheiße, Mann. Wir machen bloß, was man uns sagt. Hier heißt es immer...«
»Lieber Herzen als Quarzen. Wir haben hier unseren Scheißwillen an der Garderobe abgegeben,« sagte Roy. »Du blöde Schwuchtel,« fügte er noch hinzu. Er schob eine Hand zwischen ihre Körper, um Aufsicht zu zeigen, was bedeutete, dass er Adede jetzt nur noch mit einer Hand hochhielt, was dessen Nervenkostüm nicht entging. »An meinem ersten Abend hier ging das nicht unter 4 Umarmungen ab, und danach bin ich raus ins Scheißklo und hab voll abgekotzt.« »Gekotzt, Mann«, sagte er. »Behagt dir nicht? Scheiße, Mann, für wen hältst du dich eigentlich? Komm mir bloß nicht da mit mir. Behagt das, wenn ich dir Arsch mit Ohren in deinem James River Traders fummel und deinen Calvin Klein Nuttendiesel den beschissenen Arsch umarme?« Adidi sah eine zuschauende Afroamerikanerin in die Hände klatschen und hörte sie rufen, »Steh zu deinen Gefühlen!« »Und jetzt kommst du an und disst mich vor meinen ganzen cleanen und nüchternen Leuten, wenn ich gerade voll das Risiko eingehe und mit dir meine Verletzlichkeit und mein Unbehagen teilen möchte?« Jeanette Foltz trommelte quasi auf die Rückseite von Roy Tonys Drillichjacke ein und ihr schauderte beim Gedanken daran, wie sich im Übergabebuch von Annette House der Bericht machen würde, ein Insasse von Annette House sei bei einer Zusammenkunft der NA, bei der sie ihn eingeführt hatte, körperlicher Gewalt ausgesetzt worden. »Und jetzt«, sagte Roy, zog seine freie Hand zwischen ihnen heraus und zeigte mit der Stochergeste auf den Boden des Gemeindesaals. »Jetzt«, sagte er, »riskierst du Verletzlichkeit und Unbehagen, wenn du mir nicht mega flott den Arsch umarmst, oder soll ich dir die Rübe abreißen und in den Hals scheißen?« Jeanette Foltz hatte sich inzwischen mit beiden Händen in den Mantel von diesem Roy verkrallt und versuchte, ihn zurückzuziehen, wobei ihre Cats auf dem glatten Parkettboden nach Halt suchten und rief, »Yo, Roy T, Mann, ganz cool, Dude, Man, Gangster, Bo, Posse, Crew, Homie, Jim, Brother, der ist einfach neu, das ist alles.« Aber da umhalste Adidi den Typ schon mit beiden Armen und umarmte ihn so frenetisch, dass Kate Gompert später zu Joelle van Dyne sagte, es hätte ausgesehen, als wollte Adidi an ihm hochklettern.